Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1 mit Menschen und Horizonte. Millionen von Menschen hat er mit seiner Arbeit schon vor dem Hungertod gerettet. Der Walliser Hans-Rudolf Herren. Darum ist er vor ein paar Jahren mit dem Welternährungspreis ausgezeichnet worden und darum ist er noch heute in der ganzen Welt unterwegs und setzt sich als Biopionier fürs Wohl von Mensch und Umwelt ein. Von wo der Hans-Rudolf Herren seine erstaunliche Kraft nimmt und wie er dank dem Schlupfwespi eine Hungersnot in Afrika verhindern konnte, das erzählt er in dieser Stunde. Redaktion Karin Frey, am Mikrofon Mike Lamar.
Around that magical big city sound.
Menschen und Horizonte auf der Seite, die Sendung, wo wir Ihnen Menschen mit besonderen Biografien vorstellen. Leute, die Verrücktes erlebt haben oder Eindrückliches erreicht haben. Wie der Hans Rudolf Herren. Er ist 63 und wirkt gut 10 Jahre jünger. Vielleicht, weil er so aktiv ist in Sachen Umwelt und Ernährung und weil er sich mit seinem Wissen und seinen Ideen in der ganzen Welt auf höchster Ebene engagiert. Dass er dabei kürzlich Prinz Charles die Hand geschüttelt hat, so wie früher schon der amerikanische Ex-Präsidenten Carter und Clinton, das versteht sich fast von selber. Unsere Redaktorin Karin Frey hat Hans Rudolf Herren getroffen.
Das Foto, das ich von ihm zusammen mit Bill Clinton sehe, ist 1995 aufgenommen worden, an der Verleihung des Welternährungspreises. Eine Art Landwirtschaftsnobelpreis, den Hans Rudolf Herren eben als erster Schweizer bekommen hat.
Ja, oder Bill Clinton hat, das ist der in Des Moines, in Iowa, das ist ja die Hauptstadt der Landwirtschaft in Amerika, übergeben worden. Und der Bill Clinton war gerade auch in der Stadt gewesen, auf einer Kampagne. Und dann hat sie gesagt, ja, oder der Jimmy Carter war auch ein guter Freund vom Welternährungspreis. Und für mich hat er nicht kommen können. Er hatte eine Videobotschaft, wo sie gezeigt haben, weil er mich persönlich kennt, ein paar Mal zusammengekommen sind vorher. Und der hat gesagt, ja, oder? So wie ein Demokrat, Bill Clinton, oder? Ob er nicht auch könnte vorbeikommen schnell und mir da noch gratulieren und so. Und dann haben sie das fertiggebracht, dass der Bill gesagt hat, jawohl, komme ich und mache ich. Und dann hat er mir das Büchli, das sie gemacht hat, das Programmbüchli mit meiner Arbeit, noch unterschrieben mit einem schönen Wort. Also gratuliere mir für meinen Einsatz für die Entwicklung.
Für ihn sei das eine tolle Erfahrung gewesen. Erst recht, weil er nie mit so etwas gerechnet hat, erzählt er mir. Und ich glaube ihm sofort. Wenn man Hans Rudolf Herren zulässt, hat man jederzeit das Gefühl, es geht um die Sache, darum, dass er etwas bewirken kann und nicht etwa um eitlen Glanz. Man soll ihm der Einfachheit halber auch lieber Hans Herren sagen, das sei besser, als den ganzen langen Namen zu brauchen. Überkommen hat er den Welternährungspreis für den erfolgreichen Kampf gegen die Maniok-Schmierlaus. Ein kleines Viechli mit grosser Wirkung.
Der Schmierlaus, also ein Insekt, das den Pflanzensaft absaugt, der Pflanze, ist per Zufall, also ja, wir wissen jetzt ein bisschen mehr, wie das passiert ist, oder? Von Südamerika, von Paraguay nach Afrika eingeführt worden. Und natürlich, weil das Insekt neu eingeführt worden ist, hat es keine Nützlinge gehabt und hat sich sehr schnell können vermehren, verbreiten und die ganze Maniok-Produktion gefährden. Und wo sie zuerst reingekommen ist, in Kinshasa, Brazzaville, also im unteren Kongo-Gebiet, ist der Maniok also fast ausgerottet worden. Und dann hat eben der Generaldirektor von diesem Institut in Nigeria gesagt, das tun wir mal für einen Experten suchen, einen, der das studiert hat, der weiss, wie man biologische Bekämpfung macht. Und so sind sie auf mich gekommen und ich auf das Institut.
Ein Experte für biologische Schädlingsbekämpfung hat das Internationale Institut für tropische Landwirtschaft also gesucht. Biologische Schädlingsbekämpfung, das Hauptforschungsgebiet von Hans Herren. Und biologische Schädlingsbekämpfung heisst eigentlich nichts anderes als, man sprüht nicht etwa Chemie, sondern sucht nach Wegen, wie die Natur die Schädlinge selber beseitigen kann. Das bekannteste Beispiel ist, dass man weiss, Marienkäferli fressen Blattläuse. Man setzt die Käferli aus und löst das Problem auf natürliche Art. Bei der Schmierlaus auf dem Maniok war der Fall nicht ganz so einfach. Der Hans Herren hat sich auf die Suche nach einem ganz spezifischen Insekt müssen machen, das die Schmierlaus frisst. Weil, auch in der Natur aussen gilt, nicht jeder frisst, was ihm vorgesetzt wird.
Für Maniok hat es also 5 Stellen gegeben, zwischen Mexiko und Paraguay, wo viel und eine grosse Diversität an wilden Maniok gegeben hat. Und das ist dann so als Ursprunggebiet für das Maniok. Und dann habe ich angefangen zu suchen, habe mir das Auto zugeschafft, so ein Camionette eigentlich, oder Vierradantrieb, und ich konnte da ja monatelang im Zug umfahren zwischen Mexiko und Paraguay. Also mit dem Auto bin ich ja nur bis nach Panama gekommen, weil weiter kann man ja nicht fahren, es gibt keine Straße mehr. Und dann bin ich dort einfach hin und her gefahren, monatelang gesucht, viele wilde Maniok gefunden, viele neue Schmierlaus auch gefunden, aber nie die richtige.
Erst im allerletzten Gebiet sind sie auf eine Forschungsstation von einer französischen Organisation gestossen, die mit Maniok gearbeitet hat und wo, was für ein Zufall, auch in Afrika eine Station hatte. Der Hans Herren hat kombiniert. Vielleicht sind die Schmierläuse ja über die Forschungsstation auf Afrika gekommen. Also sind sie auf die Forschungsstation gesucht, gefunden haben sie zuerst nichts. aufgeben. Das ist aber nicht in Frage gekommen. Sein Mitarbeiter hat Hans Herrn gesagt, er soll doch in der Trockenzeit, wenn es mehr von diesen Schädlingen gibt, noch einmal schauen.
Und sauber und glatt geht er zurück, geht schauen und findet die Schmierlaus dort auf dieser Versuchsstation. Natürlich sehr wenig von diesen Viechern, aber es war der. Sofort haben wir die nach England geschickt, in die Quarantänestation, die ich dazwischen aufgebaut hatte. Und sauber und glatt hat es dort auf diesen Schmierlaus auch Schlupfwespe gegeben. Und andere natürliche Finde, wie zum Beispiel Himmelgügel, die es auch noch hatte, verschiedene Arten. Und dann haben sie gesagt, aha, jetzt haben wir die Schmierlaus gefunden, wir auch die Nützlinge gefunden.
Die Laus im Heuhaufen oder noch viel extremer die Laus im tropischen Regenwald auf einem halben Kontinent finden. Eine Suche, die fast 2 Jahre gedauert hat. Das braucht Durchhaltewillen. Wie halten wir den Druck aus, wenn man weiss, man hat eine riesige Verantwortung, man muss ein Budget einhalten? Und was, wenn am Ende nichts dabei rauskommt?
Ja, ich habe gesagt, solange dass wir nicht in diesen 5 Gebieten richtig abgesucht haben, gebe ich natürlich nicht auf. Und oder währenddem, wir haben überall noch immer noch ein bisschen weitergesucht. Die haben so verschiedene Teams aufgebaut in Brasilien, in Paraguay. Die sind immer noch weiter schauen. Oder muss man natürlich immer hergehen, weiter schauen. Ich habe irgendwie gewusst, irgendwo finden wir die. Also dort bin ich einfach überzeugt. Also das hat viel gebraucht, um mich da zu sagen, jetzt höre ich auf. Ich habe gewusst, die gibt es irgendwo. Die gibt es. Von Definition her, weil die in Afrika auftreten ist, wir wissen, sie kommt von der neuen Welt. Die nächsten Verwandten von dieser Schmierlaus sind irgendwo zwischen Mexiko und Paraguay. Und darum, das suchen wir einfach, bis wir das Ding finden. Weil der ganze Heuhaufen müssen umkehren, bis wir die Nadel finden, machen wir das einfach. Und so weit, so gut. Also bis jetzt habe ich noch einen Rückschlag, hat es noch keinen gegeben, aber das könnte ja mal passieren. Aber oder, ich tue mich natürlich nicht etwas hineinlassen, wo ich nicht überzeugt bin, selber, oder, dass das stimmt. Ich gebe nicht einfach auf und ein Nein ist keine Antwort. Das habe ich also immer. Wenn man Nein sagt für etwas, mache ich einen Schritt zurück und fahre nochmal an. Vielleicht auf eine andere Tour, aber ich akzeptiere das Nein nicht einfach so. Man muss überzeugt sein. Das ist wichtig, oder? Dass man sagt, oh nein, ich weiss, da habe ich recht und dann gehen wir bis zum Ende.
Vermutlich ist es genau das, was einen erfolgreichen Wissenschaftler wie Hans Herren ausmacht. Nicht einbrechen, sondern durchbeissen. Die Geschichte von der Schmierlaus und wie ihre natürlich Gegner Schlupfwespe quer über Afrika verteilt worden ist, das ist gerade nochmal ein Abenteuer für sich. Hören wir später noch mehr davon, da im Menschen und Horizont. Zuerst aber wollen wir erfahren, wie er überhaupt zum Wissenschaftler geworden ist.
It is fine, the sun shines most of the time. And the feeling is laid back. Palm trees grow and rents are low, but you know, keep thinking about making my way back. Well, I'm New York City born and raised, but nowadays I'm lost between two shores. LA's fine, but it ain't home. New York's home, but it ain't mine no more. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I am, I cried. Did you ever read about a frog who dreamed of being a king and then became one? Well, except for the names and a few other changes, if you talk about me, the story's the same one. But I got an emptiness deep inside that I've tried
tried, but it won't let me go. And I'm not a man who likes to swear, but I never cared for the sound of being alone. I am myself to no one there, and no one heard at all, not even the chair. I cried, I am, said I, and I am lost, and I can't even say why. I am myself, I am, I cried.
Der sei es am Sonntagnachmittag mit Menschen und Horizonte. Mittelpunkt heute, der Hans Rudolf Herren, der die Maniokpflanze in Afrika vor dem Aussterben gerettet hat. Millionen von Menschen sind ihm dort darum sehr dankbar. Der Hans Rudolf Herren ist heute also ein erfolgreicher Wissenschaftler, der in der ganzen Welt tätig ist. 1947, als er zu Vouvry in der Nähe von Monte im Unterwallis auf die Welt gekommen ist, hätte das vermutlich kaum jemand für möglich gehalten.
Wir hatten auch einen Bauernhof, da hat der Burger Söhne gehört, oder? Eine Rössli-Stumpenfabrik. Und wir haben dort Tubak produziert, vor allem für Deckblätter, für Zigarren zu machen und auch Pfeifentubak produziert.
Und da haben Sie dann als Bub mithelfen? Was haben Sie für eine Kindheit gehabt?
Natürlich vom Bauernhof aufgewachsen, immer mitgemacht, überall. Oder Traktorfahren schon als ganz kleiner Bub, Maschinen auseinandernehmen. Ein bisschen schreinern. Ich meine, das ist einfach so richtig, wie man so in einem Bauernhof ein bisschen alles macht. Und ich bin einfach so aufgewachsen mit ein bisschen alles machen. Und natürlich dann, als ich so 14, 15 geworden bin, auch richtig gearbeitet habe auf dem Bauernhof, in den Ferien, Schulferien, ein bisschen Geld verdient habe. Ich weiß noch genau, wie ich mein erstes kleines Transistorradio gekauft habe. Das war etwas gewesen, oder? Ich weiß noch genau, wie das ausgesehen hat. Und nachher so eine Filmkamera haben wir so noch gekauft, so eine 8 mm. Habe ich einen ganzen Film gemacht über den Tubak zum Beispiel. Also so, das sind so Erinnerungen. Und eben vor allem dann, wie die Bauerei sich entwickelt hat. Das haben wir ja dann irgendwie markiert, oder, von einem Betrieb, der eigentlich ein Biobetrieb war. Ich kann mich also gut erinnern, wir haben einfach nur Mist gebraucht, fast kein Dünger zuerst und noch nie gespritzt. Aufs Mal haben wir angefangen zu spritzen, haben wir mehr Dünger gebraucht. Oder bis wir einfach total in der Chemie drin waren und einfach nicht mehr daraus rausgekommen sind.
Wann war das? Das waren 70er Jahre im Jahr, oder 60er?
Ja, das war in den 60er Jahren, so Anfang 60er Jahre. Da war ich 14 Jahre alt, so. Ja, 15 Jahre ungefähr die Zeit rum. Ich bin ja nicht nachher, als ich 16 war, in der Landwirtschaftsschule in Châteauneuf. Ja, so 2 Jahre lang, so einen Jahreskurs gemacht, also Praktikum und Theorie. Und dann eigentlich einfach gemerkt, oder, ja, wie so anders könnte gehen. Wir haben ja Chemie gelernt, oder? Wir haben mal selber besser verstanden, was das überhaupt heisst, was man da macht mit dieser Chemie. Und wir sind dann umgegangen mit dem Zeug, wie das einfach Zucker wäre, oder Zuckerwasser, oder? Wir haben da überhaupt keine Schutzmaßnahmen getroffen, oder? Wir sind auf der Pumpe oben gehockt und versprüht worden. Also, wie etwa in Afrika heute noch, zum Beispiel. Also, wir haben einfach sehr wenig aufgepasst. Wir haben unsere Maschine gewaschen, das Wasser ist irgendwo nachher da in den Boden runter. Oder man hat einfach nie richtig aufgepasst und dann natürlich sehr giftige Mittel gebraucht. Vor allem im Tubak haben wir dort also recht giftige Mittel gebraucht, Dimekron zum Beispiel. Und ja, man ist einfach umgegangen, wie das nicht schlimm wäre. DDT haben wir so viel, ich weiß nicht, gebraucht gehabt. Ja, mal im Gemüse. Vielleicht im Garten, im Gemüsegarten. Da haben wir viele, eben, wenn wir beim Kohlflug und so, haben wir dann noch, das weiss ich noch, haben wir auch noch zum Teil DDT gebraucht. Auch gerade mit der Spritzkanne, oder gerade ins Wasser da und die so, bewässert. Weiss ich noch, wie das gegangen ist, dort auch.
Da steht dann heute Torzberg, oder?
Ja, total, oder? Einfach, ja, dazu mal, es haben wir ja gesagt, DDT kann man ja essen. Es hat Leute gehabt von der Ziehbergeige, oder? Ich glaube, das was er erfunden hat. Der Müller hat sogar einen Löffel voll gegessen. Natürlich ist er nicht so wohl gestorben, aber das DDT tut sich akkumulieren und nach vielen Jahren weiss man jetzt, oder, gibt es allerlei Probleme. Und darum bin ich so sehr stark in dieser Kampagne gegen DDT zum Beispiel, aber auch alle Chemie, weil wir haben ja vorher auch gut gebaut, bevor wir angefangen haben mit dem. Das ist einfach, warum haben wir umgestellt? Vielleicht zur Einfachheit, oder? Man hat auch Herbizide gebraucht, statt dass man Mischkulturen gemacht hat. Ja, es braucht ein bisschen mehr Arbeit, oder? Es ist ein bisschen komplizierter, so fruchtfolgemässig. Und so ist man einfach, hat man einfach das System vereinfacht mit Chemie. Aber es hat dazu mal, als ich in der Landwirtschaftsschule war, auch schon Leute gehabt, die gesagt haben, nein, mit dem kann man nicht so weitermachen. Weil wir hatten dann schon die riesen Ausbrüche von Spinnmilben. In der Rebe vor allem, die rote Spinnmilbe. Und das haben wir dann sofort gemerkt, dass das etwas zu tun mit dem Spritzen. Und dann haben sie auch gemerkt, aha, was macht man da eigentlich? Wir machen zwei Sachen. Die Mittel, die einerseits die Fekundität von diesen Spinnmilben erhöhen. Also die Vermehrungsrate ist erhöht worden. Und gleichzeitig hat man auch Nützlinge, also Raubmilben, die es natürlich gibt, zerstört. Die sind eher eingegangen als die pflanzenfressende Milbe. Und so haben wir das System von zwei Seiten eigentlich gefördert. Zu einem Punkt, wo es einfach nicht mehr gewusst hat, was machen. Und so langsam, ja, dann haben wir einfach reinschauen. Und das war gerade in diesen Jahren, als ich dann angefangen habe zu studieren. Ich dachte, aha, da gibt es ja auch vielleicht andere Wege. Und dann habe ich entschlossen, wieder zurück ins Gymnasium, Matur machen, Aufnahmeprüfung ETH und mit der DTH kommen.
Wie muss ich mir vorstellen, ist das nachher im Haushalt bei Herres abgelaufen? Sind er heim zum Vater und hat gesagt, du Vater, da müsste etwas anders laufen. Wie ist es bei euch abgegangen daheim?
Ja, ich hatte natürlich eine schwierige Zeit daheim. Mit dem Vater hatte ich es einfach nicht so gut gehabt. Immer ein bisschen, ja, die Welt ein bisschen anders angeschaut. Und von mir hat er eigentlich nie nichts aufgenommen. Also ich konnte da lange Redo machen. Und er ist ja der, oder, als ich nach Bern gegangen bin, hat er den aufgegeben mit dem Betrieb der. Also, er hat sich pensioniert, früh pensionieren lassen. Also, und ich muss sagen, also, das Verhältnis daheim ist nie so gut gewesen, oder? Also, mit dem Vater.
Über was haben Sie gekehrt?
Ja, ein bisschen über alles. Also, nicht nur Landwirtschaft, aber, ja, mir einfach ein schwieriges Verhältnis gehabt. Mein Vater hatte auch ein Problem gehabt, er hatte auch ein Alkoholproblem gehabt und dann, wir haben auch nicht sehr viel gesehen daheim, oder in der Schule, hey, Kunde ist ja nicht mehr da gewesen. Also das ist nie so ein gutes Verhältnis gehabt. Und ja, irgendwie gesagt, ja, das kannst du sowieso nicht und so. Also ich habe immer so ein bisschen mich so auf, ja, alles nichtstaugend benennt, oder? Und ich dachte, ja, vielleicht ist das so ein Grund gewesen, jetzt zeigt er mal, dass ich es auch kann, oder?
Also das war etwas, was sie angespornt hat?
Ja, aber nicht nur so, was das Verhältnis zum Vater, aber vielleicht eher auch, was ich so gesehen habe, da merkt, dass sie mir einfach auf der falschen Spur.
Gibt es Sachen, wo Sie sagen, wenn ich zurückschaue auf meine Kindheit, das hat mich geprägt, das ist etwas, was ich von daheim aus mitgenommen habe?
So viele Sachen, aber ich glaube vor allem, oder die Familienprobleme, die wir hatten, ich habe gesagt, ja, das mache ich nicht, oder ich wollte einfach etwas anderes. Also das habe ich gemerkt, oder, dass man irgendwie doch ein anderes Verhältnis muss haben miteinander, als was ich so aufgewachsen bin.
Ein anderes Verhältnis heisst?
Ja, ein Verhältnis, wo man einfach mehr miteinander redet, statt kehrt, wie man sagt, wo man vielleicht auch mehr mit dem Kind selber oder einen Kontakt hat, oder? Das hatte ich ja sehr wenig gehabt, eigentlich, oder? Wir sind selber aufgewachsen, einfach auf dem Bauernhof. Freunde hatte ich nicht so viel gehabt, das ist auch immer so halbwegs verboten worden. Darum haben meine Kinder natürlich auch viel, bin ich viel offener gewesen für so Sachen, oder? Dass sie ihre Freunde haben und so, das ist wichtig. Habe ich selber dazu mal nicht mal so gemerkt, oder? Das hat man einfach nicht gemacht. Man geht einfach nicht mit den Freunden irgendwo da so nachmittags und abends, oder? Man ist daheim auf dem Bauernhof, arbeitet, oder? Und tut Lehre oder muss etwas machen. Für mich war das etwas Neues gewesen fast, aber als ich meine Kinder gekommen sind und gesagt, ja, Freunde, das ist wichtig, dann gesagt, ah, okay, oder dann, ich habe versucht, ein anderes Verhältnis zu haben mit der Frau und mit den Kindern, also als ich gelernt habe, weil ich einfach gefunden habe, das ist nicht gut.
Ja, zusammen essen zum Beispiel und miteinander diskutieren über Politik oder Wissenschaft, das sei ihm wichtig, meint der Hans Herren. Von dem her kein Wunder, dass die Kinder von Herrens auf dem elterlichen Pfad gelandet sind. Alle drei studieren mittlerweile. Der Hans-Rudolf Herren wiederum war in jüngeren Jahren schon fast ein Klassenkämpfer gewesen. Inwiefern, das hören Sie gerade als Nächstes. Sie hören Menschen und Horizonte auf DRS 1. Von der Landwirtschaft zurück in die Schule, dann die Matur gemacht, an der ETH Agraringenieur studiert mit Spezialgebiet Pflanzenschutz. Das etwa der Ausbildungsweg von Hans Rudolf Herren oder einfacher Hans Herren. In der Zeit, als er studiert hat, also Ende 60er Jahre, da war die europäische Jugend ziemlich aufmüpfig. Man hat das System und die geltenden Regeln infrage gestellt. Und das hat letztlich auch Auswirkungen gehabt auf die Karriere von Hans Herren, wie er Karin Frey verraten hat.
Seine Professoren sind es gesehen, die ihm gezeigt haben, wie man kämpft. Zuerst in Zürich, dann nach seiner Doktorarbeit in Kalifornien an der Uni Berkeley bei San Francisco. Und das in der Zeit des Flower Power, wo die Atmosphäre offen und der Geist kritisch war. Allen voran hat sein Professor, der Robert van den Bosch, gekämpft.
So Politik bekämpfen und einfach richtig drauf, oder? Nein, biologische Bekämpfung, integrierter Pflanzenschutz, das ist die richtige Richtung. Und nicht einfach Chemie und mehr Chemie etc. Da haben wir einfach nicht einfach immer alles angenommen und gesagt, nein, wir wissen, was recht ist und das machen wir auch. Und der Professor van den Bosch, er ist ja gestorben, ein Jahr nachdem ich dort angekommen bin. Und wahrscheinlich, also recht jung, er war nur 58 gewesen. Viele nehmen an, das ist vom Stress von der Industrie her, und er sein Buch hat rausgelassen, die Pesticide Conspiracy. Pestizidverschwörung. Und da drinnen sieht man aber das Feuer, oder? Nein, man lässt sich nicht bestimmen, was recht ist von der Industrie, sondern man muss, die Wissenschaft soll bestimmen, wo man durchgeht. Die Wissenschaft soll bestimmen, was Politik ist.
Das Feuer, das hat ihn geprägt und getrieben. Nach 2 Jahren, wo seine Zeit in Kalifornien abgelaufen war, hat er eine Stelle gesucht und ist eben zu Afrika eingestiegen, in den Kampf gegen die Maniok-Schmierlaus. Und dort hat er seinen Kampfgeist wieder gebraucht. Nur schon, dass es Geld gegeben hat für das Internationale Institut für tropische Landwirtschaft.
Zweimal pro Jahr haben wir eine Konferenz gehabt mit den potenziellen und den existierenden Geldgebern. Die Schweiz vor allem war ja immer der, die hat uns immer sehr stark unterstützt. Deutschland vor allem und Österreich. Die drei sind sehr stark. Und die IFAD, also das ist eine UNO-Organisation in Rom, die sich für die Kleinbauern einsetzt vor allem. Und die haben uns dort immer Meetingräume gegeben und haben die Meetings zusammen beruft. Und natürlich dann ein interessanter Kommentar, oder, wo ich mal in Rom hat einer gemacht über mich, hat er gesagt, ja, der Hans hat den grössen Wahn. Oder wo ich gekommen bin und gesagt, jetzt müssten wir da mal ein paar Millionen haben, dazu mal 30 Millionen gesagt, oder, um die Schmierlaus wirklich unter Kontrolle zu bringen, ganz am Anfang, oder. Und dann hat der Amerikaner gesagt, ja, ich habe den grössen Wahn, oder. Das könnte doch nicht sein, dass einer kommt und da, 30-Jährige und sagt, ihr müsst 30 Millionen haben, um das Problem zu lösen. Und ich habe gesagt, ja, sorry, aber wenn ihr da jetzt Amerikas Problem habt, tut ihr 150 oder noch mehr Millionen in ein paar Monaten, nicht in 10 Jahren ausgeben. Für etwas, was auf der Karte aussieht wie ein Staubpunkt oder so ein Pinhead, oder? Ganz klein. Und wir haben ja ganz Afrika, was wir müssen machen.
Mit anderen Worten, der Hans Herren hat gewusst, was er will. Und gerade auch wenn es um die Finanzen gegangen ist, hat er extern immer wieder selber Gelder auftrieben. Selbstbewusstsein, die Überzeugung, hat er aber auch intern gebraucht in diesen 16 Jahren, wo er das Schmierlaus-Projekt durchgezogen hat.
Ja, natürlich viel Krach gehabt, mehr Krach gehabt innerhalb vom Institut als ausserhalb oder Problem, um die Idee weiterzuführen. Da ist jeden Tag aufgestanden, wieder da reingekommen und etwas auszusetzen gehabt. Der zweite Generaldirektor, oder, wo man das wirklich ausgebaut hat, jeden 6 Monate ist er einen Experten geholt irgendwo, um mir über die Schulter zu schauen, einen Bericht zu schreiben. Er war nie sicher gewesen, ja, was macht das der Hans Herren, ist das wirklich gut und nicht. Oder statt, dass sie mir getraut haben, nie. Und jedes Mal sind Leute gekommen, und gesagt, ja, das ist fantastisch. Die Berichte sind irgendwie schubladisiert worden. Da ist einmal einer gekommen von England, einen halben Tag reingeschaut, und ein bisschen mit ein paar Leuten, mit Technikern geredet, nicht mal mit den Wissenschaftlern, und schreibt da so 3 Seiten, sehr kritisch. Aha, aber der Bericht hat er mir immer wieder vor die Nase gehängt. Hans, pass auf, da, ich habe einen Bericht da, oder, musst du dich anders benennen, oder? Ja, natürlich, ja, mein eigenes Geld gehabt, können machen, was ich wollen habe. Aber das ist natürlich oben innen nicht gut hergekommen, sehr oft. Eben da der Cowboy da, der Hans Herren, oder, mit seinem Geld und so, meinte, er könne machen, was er wollte. Aber, ja, ich hatte Möglichkeit gehabt, ich wusste, das funktioniert, dann machen wir es einfach fertig.
Zu den internen und finanziellen Hürden ist dann auch noch die Umsetzung gekommen. Man hat das Tierli, das Schlupfwespe, das die Maniokschmierlaus auffrisst, jetzt zwar endlich gefunden gehabt, dann hat man es aber müssen züchten, man hat es verpacken und in Masse effizient freilassen. Für alles hat man neue Methoden müssen entwickeln. Zum Beispiel hat es ein Flug gebraucht, wo die Tierli so verteilt, dass sie nicht verrupft und sterben, wenn man es bei 300 Stundenkilometer Fluggeschwindigkeit rauslässt.
Da haben wir eben etwas ausgetüftelt, dass die Viecher, wenn sie aus dem Flüger rausgeht sie in so einem Rohr, also das Venturi, oder, wo sie beschleunigt worden sind. Wo, im Moment, wo sie rausgekommen sind, sind sie genau gleich schnell geflogen wie der Flüger, oder, und gerade runtergeht. Das haben wir alles in Wien, ein Institut, Technologieinstitut in Wien, haben wir das ausgetüftelt mit Ingenieuren, wo das ganze Gerät gebaut haben. Also, das war eine sehr teure Geschichte gewesen, oder, dazu mal. Haben wir also viel Geld ausgegeben für die Tests. Im Windkanal ist das gemacht worden und dann ist das Gerät natürlich in den Flüger eingebaut worden. Das ist so eine recht komplexe Maschine gewesen, wo, ja, einmalig ist.
Noch heute sagt er, gäbe es nichts anderes. Aber zurück zu der Operation Schlupfwespe-Verteilung. Der Hans Herren und sein mittlerweile auf 1200 Leute angewachsene Team hat schliesslich auch mit den unterschiedlichen Kulturen und Bürokratien in den betroffenen Ländern zu tun bekommen. Zum Beispiel hat man nicht von Nigeria aus fliegen, weil der Papierkrieg für die Flugerlaubnis so lange gedauert hat, dass die Tiere im Flüger unterdessen gestorben wären. Also ist er kurzerhand auf Benin und hat dort noch einmal ein Institut aufgebaut. Oder zu Kamerun, erzählt Hans Herren. Zu Kamerun habe ich es geheissen.
Ja, das kann man nicht einführen, das ist gefährlich. Und was kann dann nachher weiter passieren? Und in vielen Orten hätten Leute einfach Geld wollen, oder, um das Papier dann unterschreiben. Wie jetzt kann man noch nach Kamerun die einführen. Also Kamerun war zum Beispiel das einzige Land gewesen, quer über Afrika, wo wir offiziell das Stoffwespe nie eingeführt haben.
Glücklicherweise sind die Wespe von selber über Grenzen geflogen. Bestechungsgelder zahlt habe sie nie und natürlich hat man die Risiken lang und eingehend abgeklärt, bevor man je überhaupt ein fremdes Tier losgelassen hätte. Ziemlich abenteuerlich ist es übrigens bei der Verteilung selber geworden. Sie haben einen ehemaligen Kampfpilot von der Royal Air Force eingestellt, der die Maschine tief übers Gebiet hat fliegen.
Wirklich ein sehr, sehr guter Pilot. Und mit ihm haben wir also fantastisch zusammengearbeitet. Dann hat er irgendwann über Tansania ist er abgeholt worden von unseren Jägern. Ist er dort, also, da haben wir nicht können wissen, über die ANC, das war noch eine Apartheid-Periode, Basis geflogen zwischen Nairobi und Maputo. Und das steht auf keiner Karte. Aufs Mal fliegt er einfach dort per Zufall über so eine geheime Base von der ANC. Und dann sind die Düsiger gekommen, dann mussten sie landen, ist er zwei Tage bleiben stecken dort. Eventuell haben wir den wieder losgebracht, oder? Und in Ghana ist er fast abgeschossen worden, nachdem er ja mit dem Präsident, in Ghana. Und Pilot ist er selber auch mit der Royal Air Force trainiert hat. Und sind wir dann bei ihm gewesen. Und gesagt, jetzt müssen wir da auch in Ghana tief fliegen über die Gebiete Maniok und eben die Schmierlaus los. Er gesagt, no problem, das ist schon gut. Eben Pilot, ja, ein Kollege von der Royal Air Force. Und dann sind wir natürlich von Togo, von Benin über Togo nach Ghana reingeflogen. Und zwischen Togo und Ghana sind wir ein bisschen gestürmt gegangen, oder, über Grenzen, der Grenzgebiet. Und dann sehen sie da den Flüger tief reinfliegen. Und das Militär natürlich hat das Message da nicht bekommen vom Präsidenten Rawlings, der Jerry Rawlings. Und haben wir auf Schiessen. Zum Glück haben wir Personal am Boden, gerade wo die Garrison war. Und gesagt, nein, das ist alles so. Wir haben die Papiere auch noch gehabt, die sie hätten sollen haben. Und so haben wir mal wieder Glück gehabt. Also allerlei solche Storys. Aber eben die ganze Geschichte mit den Flugzeugen, oder, da bin ich ja sehr stark angegriffen worden, überall. Ja, spinnst ja, biologische Bekämpfung, oder, ja, das ist das sehr teuer aus und sehr technisch, oder, das muss ja natürlich sein. Ja, wir haben keine Zeit, oder, die Pflanzen verschwinden, die Leute haben Hunger, oder, jetzt muss man da mal vorwärts machen. Da kann man mit dem Töffli oder mit dem Mesu irgendwo da Nützling verteilen, das muss gleich schnell gehen.
Und so haben sie vorwärts gemacht. Natur war dem ganzen Projekt am Ende auch wohl gesehen. Das Schlupfwespe hat sich quer über Afrika verbreitet und Maniokschmierlaus ist heute kein Problem mehr. Am Moment, wo all seine Bemühungen belohnt worden sind, erinnert sich der Hans Herren noch ganz genau.
Da bin ich da zu Abend spät noch, wie wir in der Wohnung waren, ich war alleine, dann kommt das Telefon. Dann habe ich gesagt, ja, jetzt, Moment, jetzt muss ich mal irgendwo abhocken. Überhaupt, einfach total nie überhaupt so etwas denkt, dass das könnte passieren. Und dann sage ich, ja, Wer ist denn am Telefon? Ja, das ist aber der Herman Kilper, oder? Ist der denn der Präsident von World Food Prize Foundation? Und er sagt, er hat News für mich. Ja, ob ich Zeit habe. Er hat gesagt, ja, schon gut, oder? Natürlich, wahrscheinlich nicht gewusst, wo ich genau bin, oder? Dass es schon Mitternacht war da in Nairobi. Und gesagt, okay, dann haben wir dort abgehockt, oder? Und, also wirklich, nicht können antworten, ist also eine Zeit lang gegangen, bis einfach das, ich denke, ja, ist das ein Scherz, oder weiß ich nicht, oder? Also habe ich das vernommen, dort Spätsnacht in Nairobi, und das einfach kaum können glauben. Und gesagt, ja, tun wir das einfach nochmal schreiben, dass wir, oder sicher sind, dass das so ist überhaupt, oder?
Es war so. 1995 hat er den Welternährungspreis bekommen. Mit dem Preisgeld ist er nicht etwa dick in die Ferien, nein, er hat eine Stiftung gegründet. Biovision heisst sie, eine Organisation hier in der Schweiz, die sich für diverse Projekte im Biolandbau einsetzt, aber auch für eine natürliche Bekämpfung, zum Beispiel von der Malaria. Heute ist der Hans Herren zwar so etwas wie der Kopf von dieser Organisation, hier in der Schweiz ist er aber nur selten. Zur Hauptsache arbeitet er zu Washington, wo er noch einmal eine neue Aufgabe übernommen hat, als Leiter vom Millenniumsinstitut.
Und wie er dort versucht, Regierungen und Organisationen zu längerfristigem Denken zu bringen, das verratet uns der Hans-Rudolf Herren im letzten Teil von «Menschen und Horizonte». Menschen mit speziellen Lebenswegen auf deren Seite in Menschen und Horizonte. Vom Wissenschaftler Hans-Rudolf Herren haben wir gehört, wie er als Sohn von einem Tabakbauer aus dem Unterwallis zu einem wichtigen Ernährungsfachmann geworden ist. Manches Jahr lang hat er im Feld draussen gearbeitet, wie man so schön sagt, also direkt vor Ort, wo die Menschen Hilfe brauchen, in seinem Fall meistens in Afrika. Seit neuestem Abend setzt er sich, man könnte sagen, auf übergeordneter Ebene ein, als Direktor vom sogenannten Millenniumsinstitut in der US-Hauptstadt Washington.
Da tun wir Regierungen, aber auch Organisationen, zum Beispiel wie Entwicklungsorganisationen, helfen, langfristig im System denken und handeln. Das grosse Problem, das die Menschheit hat im Moment, ist das kurzfristige Denken. Manchmal morgen oder vielleicht bei den Politikern ist bis zur nächsten Wahl. Das sind vielleicht 3-4 Jahre, kaum mehr. Und das kurzfristige Denken hat uns in die Probleme hineingebracht, die wir heute drin sind, mit dem Klimawandel zum Beispiel, aber auch die wirtschaftlichen Probleme, die wir haben. Und Nahrungsmittelprobleme. Das also, hängt ja alles zusammen. Und ich bin jetzt der Auffassung, oder, dass man, obwohl mit der Wissenschaft viel machen kann, aber wenn die Politik obendran nicht stimmt, kann man die Wissenschaft nicht richtig umsetzen. Und das sehen wir ja auch mit der Landwirtschaft. Oder? Wir müssen ja schon lange was, wie machen. Aber die Gesetzgebung ist nicht richtig. Jetzt habe ich gedacht, das mache ich in den letzten paar Jahren, als ich noch arbeite, etwas anderes. Jetzt kann ich nicht nur von unten aufstossen mit der Wissenschaft, jetzt soll ich oben ziehen mit besserer Politik, Entwicklungspolitik. Und das kann man eigentlich dann nur machen, wenn man auch ein langfristig durchplanen. Wir haben ja im Jahr 2000 auf globaler Ebene haben wir gesagt, es gibt die Millennium-Entwicklungsziele. Und bei 2015 sollte man die Welt ganz gut aussehen, oder? Weniger Hunger und weniger kranke Leute, mehr Demokratie, etc., etc. Es gibt kein einziges Land, das die Ziel wird erreichen. Und warum? Wir haben nie richtig geplant. Wir haben nicht systemisch langfristig geplant. Wir haben nie geschaut, wo kann man Synergien kreieren, schneller vorwärts machen. Mit, was man gemacht hat, man hat einfach so jedes Ministerium, Gesundheit hat da irgendwo etwas geplant, die Landwirtschaft hat etwas geplant, wo man keine Diskussion und anders war mit der Industrie und da hat einfach separat ein bisschen vorwärts wurschteln. Und darum kommen wir hierher, man tut sehr viel Geld ausgeben, DUNOT gibt viel Geld aus, Entwicklungszusammenarbeit gibt sehr viel Geld aus, jeder erreicht ein bisschen etwas irgendwo, aber zusammen bringt es nicht viel, weil was einen aufstößt, zieht der andere wieder ab. Oder statt, dass wir alle würde nach oben in die richtige Richtung stoßen. Und mit unserem Modell, einem Millennium-Institut, können wir so ein Land darstellen, in einem Modell, wo die Wirtschaft, die Umwelt und die Gesellschaft miteinander verbindet. Das ist so wie eine ganz komplizierte Schweizer Uhr zum Beispiel, oder mechanische. Und da tun sich die Rädchen alle mit verschiedenen Geschwindigkeiten drüllen. Und wenn man hier ein dreht, oder geht es sehr schnell, sondern langsam, es nach links, nach rechts, etc. Und so tun wir versuchen, ein Land mit Gleichungen aufzubauen. Das gibt bis 12.000 Verhältnisgleichungen in diesem Modell. Und dann kann man nachher spielen. Das ist einfach wie das Computerspiel. Da sagen wir, okay, was passiert jetzt, wenn das Modell gebaut ist, Leute im Land ausbildet, die wissen, wie man da schrübelt und macht, und dann kann man sagen, okay, jetzt tun wir mal ein bisschen mehr Geld in die Gesundheit und dann noch mal ein bisschen mehr Geld in die landwirtschaftliche Forschung rein, und dann kann man das vorwärts spielen lassen, 25, 50 Jahre. Und dann kann man sehen, okay, wie tut sich das jetzt auswirken, auf wie viele Jobs das gibt, sind es grüne Jobs, wie viel Grünhausgas produziert man mit einer neuen Verteilung vom Geld, wie viele Leute geht es noch, oder? Das tut auf die Population sich dann auswirken und wieder retour Population auf die Schulungen, oder? Man hat also hunderte von Indikatoren, wo man kann anschauen kann, was passiert, wenn ich das so mache. Und das kann man dann alles schön durchspielen und dann kann man sagen, okay, das ist die beste Lösung für uns, da kommen wir am weitesten vorwärts. Und das machen wir eben mit den Regierungen oder mit den Entwicklungszusammenarbeitsorganisationen.
Und ist das etwas, das rundum gerne siehst? Ich könnte mir vorstellen, da gibt es vielleicht auch Kräfte, die das nicht so lässig finden. Ich denke, je nachdem, die Industrie.
Ja, eine Industrie, zum Teil haben wir auch mit der Industrie geschafft. Der Zweig in Amerika haben wir mit der Aluminiumindustrie geschafft, der Stahlindustrie, weil die wollen wissen, was passiert, wenn Energiepreise nach oben gehen. Verlieren wir Arbeitsplätze in Amerika, gehen die nach China, oder auch zum Beispiel, wenn wir mehr ausgeben für Treibhausgas, das vermindern, oder? Das sind auch wieder Kosten, was passiert denn? Sind wir noch konkurrenzfähig, ja oder nein? Und so haben wir da ganz spezifisch ein Modell gemacht für gewisse Zweige, natürlich auch wieder eingepflanzt in ganz Amerika, schauen, was haben die Einflüsse anders so. Also kann man auch, und also die Industrie hat zum Teil, kommt zu uns und möchte auch wissen, oder, was sind die langfristigen systemischen Auswirkungen von gewissen Politiken. Etc. Das ist mal, also dort ist Interesse doch. Also nein, eigentlich mehr von den Staaten, von Politikern. Oder sie sehen nämlich nicht gern, dass ihre Politik nicht dort herführt, wo sie gemeint haben. Oder sie haben natürlich kein Werkzeug, um zu sagen, wo man das testen kann. Dann sagt einer, ja, ich will jetzt einfach mehr Gesundheit rein, dann geht alles besser. In Mosambik haben wir zeigen, dass wenn man zu viel Geld in die Gesundheit rein tut, tut man am ganzen Land eigentlich Schaden. Man muss einen Teil wegnehmen von der Gesundheit in die Landwirtschaft rein, in diesem Land, wo Landwirtschaft wichtig ist, dann können die Bauern dann vorwärts machen, können mehr Geld verdienen und können sich ihre Gesundheitskosten selber zahlen. Langfristig ist das etwas, das aufbaut. Wenn man oben nur Pillen verteilt, das ist das einfach Kosten. Das bringt nicht so viel wirtschaftlich, wie wenn man einen Teil in etwas reinsteckt, das aufbaut.
Also eigentlich müsste man ja sagen, Hans-Herren, das Millennium-Institut, oder Sie haben hier ein Ei des Kolumbus eigentlich. Wie breit verankert sind ihr denn mittlerweile?
Das ist immer extrem schwierig, irgendwo unterzukommen mit dem. Es kostet ja nicht so viel, etwa 300'000 Franken für ein Land, um etwa 12 Leute auszubilden und sich das Modell anzuschaffen. Das ist dann ihres, dann können sie selber weitermachen, kommen wir wieder zurück zu uns. Also eigentlich ist das eine sehr kleine Investition, wo man Millionen könnte sparen jedes Jahr, nur wegen der Synergie, die man kreieren kann, zum Beispiel. Aber ich fand das extrem schwierig. Ich bin 6 Jahre dort und wir sind immer noch wir wissen nicht, was im nächsten Monat genau passiert. Wir haben schon ein paar grössere Projekt, aber wie das immer geht mit diesen Staaten, da zahlen sie spät. Mit der UNO ist immer das Theater, bis man noch so einen Vertrag hat. Und dann zahlen sie auch nicht so schnell. Also man hat einfach immer ein Geldproblem. Und darum kämpfe ich jetzt einfach immer mehr. Ich finde, dass wir mehr von dem machen sollten. Ich hoffe, dass vielleicht in der Schweiz so, oder? Das kann man auch in den DESA brauchen, um die Programme ein bisschen zu priorisieren. Oder? Was machen wir jetzt und was machen wir nicht? Wie kann ja das vorspielen?
Ich denke mir nur gerade, stell mir vor, so ein Modell funktioniert wahrscheinlich schneller und ringer für ein Land, das vielleicht nicht so komplex aufgebaut ist, das nicht so viel Infrastruktur hat. Geht das für jedes Land? Geht das auch für die Schweiz? Dass man zum Beispiel wüsste, man müsste mehr in Bildung investieren oder was auch immer?
Ja, das ging für die Schweiz sehr gut. Oder? Wir haben Amerika gemacht. In China sind wir sehr stark drinnen. Wir arbeiten auch viel mit der Population, Leute arbeiten in China. Ganze Modelle gemacht, oder? Was die Entwicklung ist später. Also das geht für alle Länder, kann man das machen. Man muss natürlich gute Daten haben, um das Modell zu testen, rückwärts. Oder? Damit wir das Modell bauen. Das ist wieder ein Lego-Satz, oder? Da tun wir das einfach mit den Leuten, oder? Jedes Stück anschauen. Jedes Stück ist irgendeine Gleichung oder ein Verhältnis. Das muss zusammengebaut werden, richtig. Und dann kann man Knopf drücken, Retour laufen lassen, sagen wir mal 20 Jahre. Und dann muss das nachher übereinstimmen. Das Modell muss die Realität rückwärts können repräsentieren, richtig. Und wenn es das nicht tut, dann haben die Leute, die am Tisch rumhocken, wo denken, sie kennen das Land, haben sie etwas nicht verstanden. Haben wir ein paar Mal gesehen, dann gehen wir zurück und sagen, ja, das stimmt etwas nicht. Warum hat es da keine Investitionen gegeben in diesen paar Jahren? Dann haben wir herausgefunden, in Jamaika ist auf einmal ist einer gekommen und gesagt, aha, ja, Kriminalität ist so hoch gewesen, dass die Industrie weggezogen sind, weil sie nicht 3 Schichten arbeiten konnten. Weil die Nacht hat einfach niemand wollen arbeiten, zu gefährlich gewesen. Dann ist die ganze Textilindustrie in Jamaika zusammengefallen. Aber nur wegen dem. Dann kann man das nachher einbauen, Kriminalität, das ist so ein Sektor. Dann muss man schauen, okay, wie kann man Kriminalität denn bekämpfen. Dann muss man es einbauen und dann kann man nachher vorwärts schauen. Wo muss man investieren? Wo ist schlau? Tut man einfach mehr Polizisten auf die Straße? Geht auch nicht mit der Zeit, oder? Das kostet viel Geld. Oder tut man einfach mehr Gefängnis bauen, da ja die Bösen weg. Das geht langfristig auch nicht. Das Beste, was wir dann gesehen haben, ist investieren in Ausbildung, und auch in Kreation von Arbeitsplätzen.
Sie haben gesagt, ein paar Jahre wollen Sie noch arbeiten. Wie stellt ihr euch den Lebensabend in Anführungszeichen vor?
Ja, darum haben wir ja da in Kalifornien einen kleinen Betrieb gekauft. Wir haben selber angefangen, ein Haus gebaut dort, und dann haben wir auch einen Rebberg angepflanzt. Jetzt haben wir noch Land, wo wir auch unsere Gemüse und anderes mit Schaf, vielleicht noch ein paar Tiere können haben. Ich möchte jetzt aber gerne so einen Hof haben, wo ich selber noch kann bio und wahrscheinlich biodynamisch kann bauen. Und immer, wahrscheinlich bis noch lang, weitermachen auf der internationalen Szene. Also ganz aufgeben werde ich natürlich die ökologische und nachhaltige Entwicklung nicht. Weil ich glaube, das ist sehr schwierig, da wegzukommen. Das merke ich auch, wenn ich nur so ein Ferien, in Anführungszeichen, ein paar Wochen weg bin, oder aufs Mal zieht, haben sie schon wieder gesagt, ja, das muss ja wieder der muss ja auch wieder etwas sagen, das geht doch nicht in die Richtung, oder, das kenne ich schon, dass mich einfach dann nicht sagen, jetzt mache ich, gehe ich auf meinen Bauernhof, mache die Türen zu dort vorne, oder, und tue einfach da autark weiterleben, das geht sicher nicht.
Der Hans-Rudolf Herren, ein Mann mit Visionen und mit einem Herz für den Biolandbau. Neben seiner Arbeit am Millenniumsinstitut hat der Hans-Rudolf Herren einen Bericht darüber verfasst, was in der Landwirtschaft falsch läuft und wie es müsste laufen. Das Ziel ist, dass der Agrarbericht dann bei der nächsten Umweltkonferenz zu Rio umgesetzt wird. Sie haben das Menschen und Horizonte gehört von der Karin Frey. Nachhören können Sie es jederzeit unter drs1.ch, unserer Internetseite, oder dann auf der CD, wo Sie für 32 Franken beim Radiokiosk können bestellen können, unter 0848 840 800.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs1.ch.